Mare Nostrum, die Aktion endete am 2014. Die Kriege und Krisen, weswegen Menschen fliehen mussten, die endeten allerdings nicht. Nun hat man zum einen manchmal das Gefühl, alles zu wissen über die Grausamkeiten des Fluchtabschnitts, zumindest von Nordafrika nach Europa, aber andererseits will man es vielleicht auch gar nicht so genau wissen. Ihr Film ist zum Teil dokumentarisch und zum Teil auch sehr persönlich, weil sie die Fluchtgeschichte von heute mit ihren eigenen Erinnerungen an die Schweiz am Ende des Zweiten Weltkriegs auch verknüpfen. Was wollten Sie denn mit dem Film auslösen?
Also ich hatte diese Flüchtlingserlebnisse als kleines Kind, weil wir ein Flüchtlingsmädchen aus Italien in unserer Familie hatten. Und das wurde eigentlich meine erste Kinderliebesgeschichte. Und die endete am Schluss tragisch, weil Giovanna zurückgeschickt wurde und dann gestorben ist. Und wenn man diese eigene Geschichte vergleicht mit dem, was in der Welt jetzt passiert, dann hat man vielleicht einen anderen und ein bisschen empathischeren Blick auf das Ganze. Wenn heute alle Wahlen in Europa werden gewonnen auf dem Thema Anti-Flüchtling, und jeden Tag kann man 3 Artikel lesen über Flüchtlinge, aber es geht nie um Menschen, es geht immer nur um Zahlen und um Abschottung. Und wenn ich das vergleiche mit meiner Liebesgeschichte, dann ist das eine große Diskrepanz.
Ja, es gab sehr viele positive Reaktionen auf den Film. Trotzdem verschärfen sich seit Jahren eigentlich eben wieder Gesetze. Es gibt Abschiebungen oder auch sogenannte Rückführungsabkommen. Was kann ein Film da in einer politischen Diskussion leisten?
Natürlich ist man allein gegen viele andere, die anders denken. Aber wenn man es nicht machen würde, wäre es wahrscheinlich schlimmer. Und seit Mare Nostrum beendet ist, diese offizielle Rettungsaktion der italienischen Marine auf dem Meer, und jetzt mit der neuen italienischen Regierung wird es noch schlimmer werden, weil die Flüchtlinge, kaum sind sie auf dem Meer, gleich zurückgeschickt werden in Zusammenarbeit mit der sogenannten libyschen Küstenwache, die Flüchtlinge dann abfangen und in Gefängnis stecken, wo sie, also man hat das sogar am Fernsehen sehen können, wo Sklavenmärkte stattfinden, wo die Frauen missbraucht werden. Und das findet statt mit EU-Subventionen. Und das finde ich eigentlich unerträglich. Also die Bürger dieses Landes und der europäischen Länder lassen zu, dass man so mit Menschen umgeht. Und ich möchte aufrütteln dazu, dass man sich dagegen wehrt. Es wäre natürlich besser, die Fluchtgründe würden beseitigt, aber das kann man nicht von heute auf morgen tun. Sie haben die Geschichte mit den Tomaten erzählt, die im Film vorkommt, wo die Mafia die Flüchtlinge, die kein Asyl bekommen haben, behändigt und einsetzt in der Landwirtschaft. Dass das nachher eigentlich diese verbilligten Tomaten, die mit Subventionen und Sklavenarbeit produziert werden, verunmöglichen, dass in Afrika selber Tomaten angepflanzt werden, weil es sich nicht lohnt, weil es billiger ist, die europäischen Tomaten zu kaufen, zeigt, dass unsere große Verwicklung in dieses Thema, also unser Erfolg, ist eigentlich Mitschuld an den Fluchtgründen.
Ja, wenn man sich, ich habe mir mal das Pressematerial natürlich auch durchgelesen, wo erwähnt wird, es gab Drehschwierigkeiten, beziehungsweise man durfte oft keine Gesichter zeigen oder musste den Ton irgendwie verändern. Da ging es speziell auch darum, das psychologische Training zu filmen, in dem diejenigen, die die Asylbewerber dann wiederum befragen, die werden da geschult mit Vorträgen, Diskussionen, um bei den Asylgeschichten der Asylbewerber Lügen zu entlarven. Sie haben diese Schulung verfolgt, durften dann aber am Ende nur einen sehr kleinen Teil ihres Materials verwenden und haben dann beschlossen, das nicht zu verwenden. Welche Aufnahmen gibt es denn sonst, die nicht im Film gelandet sind, die Sie gerne eigentlich der Öffentlichkeit zeigen würden?
Also das ist ja eine staatliche Schulung der Befrager in der Schweiz, und es zeigt, man sagt immer, dass man sollte nicht mit Kindern oder Tieren filmen, weil das viel zu anstrengend ist, und aber mit Behörden zu filmen ist noch viel anstrengender. Es wird zwar finanziert von uns, durch die Steuergelder von uns, aber man soll nicht sehen, was sie tun. Und das ist eigentlich absurd. Und also ich hätte gern zum Beispiel auch die Schulung der Polizisten gefilmt, welche das Fesseln üben. Wenn abgeschoben wird, dann werden die Nicht-Ausreisewilligen werden ja dann an Händen und Füßen auf eine Zackkarre gefesselt und mit einem Helm und einem Mundschutz, dass sie nicht spucken können. Und auf dieser Sackkarre dann ins Flugzeug getragen und dort angeschnallt. Und das gibt Ausbildungskurse für Polizisten, die das üben und lernen. Und das war absolut unmöglich, das zu filmen. Wir hatten dann eine Rekonstruktion eine Anleitung, also gedruckt mit Bildern, das rekonstruiert wurde, aber wir haben dann darauf auch verzichtet, weil es eben nicht die Wirklichkeit ist. Ein Kollege von mir in Holland hat in der Filmschule so diese Schulung der Polizisten gefilmt und dann wurde der Film verboten. Also es zeigt, es gibt eine große Angst, dass die Öffentlichkeit wirklich weiß, was da mit den Flüchtlingen passiert. Und das muss man irgendwie durchbrechen. Also darum ist gut, wenn wir darüber reden.
Ja, etwas, was mir aufgefallen ist, in dem Film, auch genau in der Situation, wo eben Menschen, die kein Asyl bewilligt bekommen oder die nicht emigrieren dürfen, in Italien dort auf den Tomatenfeldern arbeiten, in Sklavenarbeit. Dort gibt es auch eine Gewerkschaft, CGL heißt die. Wie war es denn für Sie möglich, dort den Einblick zu kommen oder auch welchen Einblick haben Sie denn da bekommen in die Arbeit dieser Gewerkschaft?
Die Flüchtlinge leben in Ghettos, das heißt Gran Ghetto di Rignano, und das wird betrieben von der Mafia. Das sind dann so Unter-Capos heißen die, Schwarze und darüber Weiße, die das alles kontrollieren. Und das Ghetto wollten wir von außen mindestens filmen, weil wir dachten, es ist schwierig da reinzukommen mit der Kamera, und da ist uns schon die Kamera zusammengeschlagen worden. Dann sind wir später dann mit zwei versteckten Minikameras rein, mit diesem Gewerkschafter, der versucht, Beweise zu finden und zu sammeln, um eben die Leute der Mafia anzuklagen. Und er hat einen gewissen Schutz, weil man, es ist zwar nicht eine staatliche Gewerkschaft, aber man weiß, dass er da doch in einem offiziellen Auftrag für die Gesetze tätig ist. Und da hatten wir aber nicht gesagt, warum wir da reingehen. Der Gewerkschafter hat gesagt, ich bin ein Architekturprofessor und interessiere mich für Spontanarchitektur. Also das heißt, diese Hütten, wie die gebaut wurden, und unter diesem Vorwand haben wir uns da dann drin bewegt. Und haben dann wir wollten dann nicht Gesichter filmen, das war nicht ganz einfach, weil man mit einer versteckten Kamera, dass wir keine Gesichter zeigen, weil die Leute sich auch schämen, dass sie hier sind und ihren Angehörigen in Afrika natürlich andere Bilder schicken auf WhatsApp. Wir haben dann aber einen gefunden, der danach bereit war, mit uns rauszugehen und Interviews zu geben. Der ist eigentlich dann ein Protagonist des Films geworden. Der ist mit 16 gekommen, durch die Wüste, übers Meer, ist aufgenommen worden von einer italienischen Familie, hat Abitur gemacht in Italien und studiert jetzt in der Sorbonne in Paris mit einem Stipendium, einem europäischen Stipendium. Aber er ist illegal in Frankreich, weil sein italienischer Flüchtlingsausweis nicht gilt in Frankreich. Und der will dann zurück nach Afrika, möchte Politiker werden. Aber entdeckt haben wir in diesem Ghetto, wo er als Sklave für die Mafia gearbeitet hat.
Ja, Sie schildern in dem Film auch viele eben Erinnerungen an ihre persönliche Geschichte, ihre persönliche Konfrontation mit der Flucht von vor allem Kindern am Ende des Zweiten Weltkriegs. Und es gab dort auch eine Art, Flüchtlingsabkommen für jeden Flüchtling in der Schweiz, der ein Visum nach Amerika und ein Schiffsticket hatte, wurde ein Durchreisevisum zum Hafen von Marseille gewährt. Und im Gegenzug dafür musste die Schweiz dann als Gegenleistung eben 3 französische Kriegskinder in die Schweiz aufnehmen und in der Schweiz quasi aufpäppeln. Und es gab dann eben auch im Zuge solcher Politik eine Unterscheidung zwischen politischen Flüchtlingen und Immigranten, und Flüchtlinge hier in Anführungszeichen nur aus Rassegründen galten ausdrücklich nicht als politische Flüchtlinge. Ja, welche Parallelen sehen Sie denn da jetzt im Umgang mit Geflüchteten in Europa vom Ende des Zweiten Weltkriegs und heute?
Also ich hatte über dieses Thema schon einen Film gemacht vor 40 Jahren. Das heißt, der Film heißt Das Boot ist voll und behandelt die Thematik, dass eben Juden nicht als politische Flüchtlinge anerkannt wurden und zurückgeschickt wurden. Also 23 Menschen in der Schweiz gerettet waren, hat man zurückgeschickt in den Tod. Man wollte die nicht, einerseits weil man keine Juden wollte, andererseits auch, weil man einfach keine Flüchtlinge wollte und von denen gab es am meisten. Und von den Armutsflüchtlingen gibt es auch am meisten. Darum setzt man da an und will Migranten, also die einer schlechten Lebenslage entfliehen in und versuchen, eine bessere Chance bei uns zu kommen. Da macht man einfach eine Grenze, obwohl viele von ihnen auch, zum Beispiel kommt Rahel vor in dem Film, eine Eritreerin, die in einem Altersheim in der Schweiz arbeitet, da sehr beliebt ist, aber kein Asyl bekommen hat, weil diese Missbrauchgeschichte in einem Gefängnis in Libyen passiert ist und nicht in Eritrea, und das ist auf der Flucht und zählt nicht. Also man sucht immer irgendwelche Spitzfindigkeiten, um möglichst wenig Flüchtlinge aufzunehmen. Und das eines der großen Probleme ist ja dieses Dublin-Abkommen. Ein Flüchtling muss in dem Land sein Gesuch stellen und das Land ist verantwortlich für ihn, wo er den ersten Fuß auf Europa gesetzt hat. Und das ist logischerweise ist das Griechenland oder Italien, weil vom Meer an keiner kommt mit einem Gummiboot durch Gibraltar und dann durch die Nordsee nach Hamburg. Also das heißt, alle Länder ohne schöne Strände sind eigentlich befreit von Flüchtlingen nach dem Gesetz. Und gerade vor kurzem war ja wieder ein Versuch, dass man diese Verteilung der Flüchtlinge in Europa versuchte zu organisieren, was misslungen ist. Die ganze Last haben Griechenland und Italien und das führt dazu, dass dann diese rechtsextremen Parteien wie die Lega Nord, die fremdenfeindliche, die Macht bekommt. Und der neue Innenminister Salvini, der wirklich ein Rassist ist, der wird jetzt drastische Maßnahmen gegen Flüchtlinge und gegen die schon im Land sind, nehmen, obwohl die italienische Landwirtschaft kaum überleben könnte ohne diese Menschen, die da arbeiten, weil viele Italiener würden sich weigern, diese Arbeit zu machen.
Ja, jetzt zuletzt noch die Frage. Es gab ein Gespräch mit einem Beamten, glaube ich, einem Menschen, der sich diese Fluchtgeschichten anhört und je nachdem dann auch daran beteiligt ist, die Asylbescheide auszustellen oder nicht. Mit dem haben Sie gesprochen, das ist im Film auch zu sehen und er erzählt dort auch davon, was er schon alles Schreckliches erzählt bekommen hat, eben an Fluchtgeschichten, an Gewalt, Erfahrungen seitens der Menschen, die hier eigentlich ihr Recht auf Asyl in Anspruch nehmen möchten. Und Sie fragen da oder er fragt da auch, ja, wer ist zuständig? Und diese Frage würde ich gerne an Sie richten. Wer ist denn hier eigentlich zuständig dafür, dass diese Verbrechen geahndet werden?
Also dieser Beamte ist ganz erstaunt, weil ich ihn frage, wer ist denn zuständig für die Verbrechen in Libyen? Und er sagt, ich habe mir das ist eine interessante Frage, ich weiß es selber nicht. Aber es gäbe ja internationale Gerichte, es gibt eine Staatengemeinschaft, es gäbe die UNO. Und das muss natürlich alles aber in Bewegung gesetzt werden von den Bürgern. Also wenn wir eine Demokratie sind, dann müssen wir uns dafür wehren, dass unsere Regierung das tut, was eine menschliche Politik macht. Aber die Politik ist vor allem eigentlich auch so in Amerika am meisten, aber dass jeder zuerst an sich selber denkt, das ist leider eine Krankheit, die davon rührt, dass jeder zu sich selber ich sagt. Das ist als Kind habe ich diese Entdeckung gemacht, dass ich bin eigentlich ich, aber die anderen sagen auch ich. Sie sagen ich zu sich, wie kann das sein? Wie kann eine Frau zu sich ich sagen, wenn ich doch ich bin und ich bin ein Mann? Und wenn man das mal entdeckt hat, dass die Menschheit eigentlich aus lauter Ichs besteht und dass das nur zu lösen ist, wenn wir da zu einem Wir kommen und einer gemeinsamen Vereinbarung, wie wir miteinander umgehen, Das ist eigentlich der erste Schritt und den muss man dann politisch und im Alltag umsetzen.